Ja, ich begrüße Sie. Wir haben uns in den letzten Vorlesungen zweimal von jeweils einer etwas anderen Seite her mit dem Thema des Schreckens beschäftigt. Einmal ausgehend von der Erfahrung und den Transformationen des Erhabenen, die zentral sind in der ästhetischen Dimension des romantischen Denkens, und dann noch einmal von der Seite der Individualisierung der Natur her, insbesondere der Verbindung von Natur und Weiblichkeit, also der Individualisierung der Natur als Weibliches, insbesondere eben als Mutter. Jetzt wechsle ich das Thema und möchte aber sagen, wir werden auf den Horror noch einmal zurückkommen, aus einer noch anderen Perspektive, aus der Perspektive der politischen Philosophie. Aber auch den neuen Schwerpunkt, mit dem ich heute, den ich heute behandeln möchte, gehen wir wieder von Rousseau aus an. Ich habe schon ganz zu Anfang bei den ersten Skizzen, die ich Ihnen gegeben habe, zu dem Begriff Naturzustand, über die zentrale Bedeutung dieser Unterscheidung von Amour de soi und Amour propre gesprochen. Also Amour de soi, Selbstliebe, ist ein fundamentales Prinzip der Erhaltung des Individuums und vor allem seiner Freiheit in einer Natur, die grundsätzlich zur Verfügung stellt, was diesem Individuum zuträglich ist, die freilich auch zusätzliche Alternativen bietet, deren Nutzung abträgliche Folgen haben kann. Und eben genau darin, genau das sozusagen reguliert dieser Amour de soi, die Selbstliebe, dass man tut, was auf mittlere oder lange Frist eben der Selbsterhaltung dienlich ist. Aber der Mensch kann seine Freiheit auch zum eigenen Schaden gebrauchen. Eine besondere Rolle spielt da der Gedanke der Entwicklung von Fähigkeiten, die wir nicht von Anfang an haben, und im Zusammenhang damit die Einbildungskraft. Ein anderer Aspekt ist eben, manchmal geht das auch zusammen, die Vorstellung eines möglichen künftigen Übels, die einerseits der Ausdruck von begründeter Vorsicht sein kann, andererseits aber auch einen korrumpierenden Einfluss haben kann auf unser aktuelles Verhalten, wenn damit zum Beispiel die Anhäufung von nicht notwendigen Gütern verbunden ist. Und an diesem Punkt entspringt dann auch der Neid. Der Neid ist sozusagen eine der wesentlichsten Ausdrucksformen oder eines der wesentlichsten Betätigungsfelder der Einbildungskraft. Die Imagination vergleicht, und im Vergleichen entspringt der Neid. Ich lese Ihnen jetzt etwas vor aus dem zweiten Diskurs. Hören Sie gut zu, dies wohlverstanden sage ich, dass in unserem, also das ist schon eine von den Noten, in meiner Dings unter Anmerkungen in dieser Ausgabe, sage ich, dass in unserem anfänglichen Zustand, im wahrhaften Naturzustand, die Eigenliebe, also Amour propre, nicht existiert. Denn da jeder einzelne Mensch sich selbst als den einzigen Zuschauer, der ihn beobachtet, als das einzige Wesen im Universum, das Interesse an ihm nimmt, als den einzigen Richter über sein eigenes Verdienst ansieht, ist es nicht möglich, dass ein Gefühl, welches seine Quelle im Vergleichen hat, die er nicht anzustellen vermag, in seiner Seele aufkommen könnte. Aus demselben Grund kann dieser Mensch im ursprünglichen Naturzustand weder Hass noch Verlangen nach Rache haben, Leidenschaften, die nur aus der Meinung entstehen können, dass man irgendeine Beleidigung erlitten habe. Also der Begriff der Beleidigung ist überhaupt ganz, ganz wesentlich bei Rousseau. Da kommen wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen ausführlicher drauf. Und da die Geringschätzung oder die Absicht zu schaden und nicht der Schaden die Beleidigung ausmacht, können Menschen, die sich weder zu schätzen noch zu vergleichen wissen, weil sie eben solche Totalegoisten sind, können die Menschen also, die sich weder zu schätzen noch zu vergleichen wissen, einander viele, viele wechselseitige Gewalttätigkeiten zufügen, wenn es ihnen irgendeinen Vorteil einträgt, ohne sich jemals gegenseitig zu beleidigen. Also es ist sehr wichtig, dass für ihn lang nicht so schlimm ist, wenn sich die gegenseitig sozusagen dauernd zum Krüppel schlagen, als wenn sie sich beleidigen. Mit einem Wort, das kommt jetzt auch in den letzten Sätzen noch raus, die ich vorlese, mit einem Wort, da jeder Mensch seine Mitmenschen kaum anders sieht, als er die Tiere einer anderen Art sehen würde, kann er dem Schwächeren die Beute rauben oder die seine dem Stärkeren abtreten, ohne diese Räubereien als etwas anderes, denn als natürliche Ereignisse zu betrachten, ohne die mindeste Regung von Anmaßung oder Groll und ohne eine andere Leidenschaft als den Schmerz oder die Freude über einen guten oder einen schlechten Ausgang. Das habe ich Ihnen schon in einer der ersten Stunden versucht nahezubringen, dass eben in diesem Naturzustand es kein absurd wäre, von einem Recht des Stärkeren zu sprechen, sondern es gibt eben Stärkere und Schwächere und die Stärkeren tögeln, solange die Schwächeren nicht die sind, die schneller laufen können, die Schwächeren und so. Und das ist aber kein Zustand, der die Struktur der Gesellschaft systematisch bestimmt. Das habe ich Ihnen damals versucht. Und das sagt er hier selber ja auch an dieser Stelle. Das sind eben natürliche Vorgänge. Also diese Stelle ist wirklich ein Kondensat von sehr, sehr zentralen Ideen bei Rousseau. Diese Vorstellung der Individualität als radikale Vereinzelung, die da ausgesprochen ist, das ist eine Facette des Amour de soi. Diese Totalvereinzelung, das ist eine Facette des Amour de soi. In gewissem Sinn ist das die positive Grundlage des Lebens im Naturzustand. Das Hinausgehen über diese Vereinzelung in der vergleichenden Vorstellung, in der Vorstellung, in der ich mich mit den anderen vergleiche, das ist der Anfang des Übels und des Neides. Von diesem Punkt aus, das ist sehr charakteristisch, das ist wirklich ein Grundknoten oder ein Grundsyndrom im rousseauistischen Denken. Man kann von da aus eine Vielzahl von sehr interessanten und weiterführenden Überlegungen beginnen lassen. In der nächsten Vorlesung werden wir uns zum Beispiel mit den affektiven Seiten dieser Konstellation ein bisschen näher befassen. Aber einer der wichtigsten Aspekte, die man hier sehen muss, ist die Bedeutung für die Konzeption von Freiheit, die er hat. Wir haben schon einmal über Freiheit gesprochen und ich habe das vor allem charakterisiert, sein Freiheitsverständnis als ein positives Freiheitsverständnis, die Angebote der Natur alle wahrnehmen zu können und jetzt und nicht einfach welche dazu erfinden zu können. Freiheit, dass Freiheit nicht größer wird, je mehr Wahlmöglichkeiten wir haben, das habe ich damals betont. Und jetzt sehen wir da hier einen zusätzlichen Aspekt in dem Zusammenhang von Freiheit und Individualität. Frei zu sein bedeutet hier vor allem auch, ich selbst sein zu können. Und zwar in totaler, radikalster Unabhängigkeit von allem, außer der mich ernährenden Natur. Das ist auch überhaupt nicht trivial. Das müssen Sie in dieser Radikalität wirklich als was Besonderes sehen. Freiheit heißt, dass ich selbst sein kann, vollkommen unabhängig oder soweit es geht, unabhängig von allem überhaupt, außer der mich ernährenden Natur. Dieser Vereinzelungs- und Unabhängigkeitsbegriff von Freiheit, das ist etwas, was von den Lesern Rousseaus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts natürlich sehr, sehr stark wahrgenommen worden ist. Also das ist etwas, was gleich präsent war und was vor allem in dem ganzen deutschen Sturm und Drang natürlich ein sehr wichtiges Element gewesen ist. Freiheit unabhängig von der gemeinschaftlichen Ordnung auch. Also das ist überhaupt nicht trivial. Freiheit als absolut Einzelnes unabhängig von einer gesellschaftlichen Ordnung. Und auch hier aber, wenn ich jetzt auf diesen ersten Aspekt mit der positiven Freiheit, mit Freiheit als Bejahung, wie ich damals gesagt habe, zu sprechen komme, auch hier ist es so, dass die Freiheit nicht als Wahlfreiheit gedacht ist. Auch unter diesem neuen Gesichtspunkt bin ich umso freier, je weniger ich mich denjenigen Handlungsalternativen aussetzen oder konfrontieren muss, die mir von außen vorgegeben sind oder die ich möglicherweise selbst sozusagen künstlich erzeugt habe, die ich um mich herum aufgebaut habe oder die ich mir eingebildet habe. Also Autarkie, ne? Eine Vorstellung von Freiheit, die ganz, ganz stark auf Autarkie das hat eine ganz, ganz enorme Bedeutung. Und auch dort, wo Autoren alles andere als rousseauistisch argumentieren oder sich auch von Rousseau distanzieren, kann man immer wieder Aspekte davon positiv erkennen. Also zum Beispiel in diesem ganz, ganz hohen Stellenwert, den in der kantischen Ethik der Gedanke der Selbstübereinstimmung hat, ne? Der Übereinstimmung mit sich selbst. Also ein Element von Übereinstimmung mit sich selbst geht ja bei Kant quasi überhaupt in den Begriff des guten Willens mit ein oder in die Art und Weise, wie er sich vorstellt, dass der gute Wille sich bestimmen muss. Und natürlich auch in diesem Zusammenhang von Willen und Freiheit. Und das ist aber natürlich auch politisch interpretierbar. Also auf der politischen Ebene hat das natürlich überhaupt eine unglaubliche Wirkung gehabt. Jetzt haben wir aber auch schon angesprochen, wie sich die negativen Potenziale der Imagination in der Korruption des Naturzustandes, im Niedergang, auswirken, die Sache mit dem Zaun, wenn Sie sich erinnern. Wir nehmen mögliche Folgen unseres Widerstandes gegen den Zaun imaginativ vorweg und damit, indem wir diese Vorwegnahme tätigen und uns fürchten sozusagen, machen wir uns zu Komplizen des Errichters. Wir arbeiten an unserer eigenen, ich habe Ihnen ja auch die Stelle vorgelesen, in dem Moment, wo die Starken den Schwachen nachgegeben haben, da beginnt das Übel, ne? Also machen wir uns eben zu Komplizen des Zaunerrichters. Verstrickung ist das Wort. Ne? Verstrickung. Unfreiheit ist etwas, worin wir uns verstricken. Da gibt es diesen berühmten Spruch, das ist ja wirklich ein Signaturspruch, ein toller Spruch, über den man mehr oder weniger sagen wir, ein ganzes Leben lang meditieren kann. Von Rousseau, on peut acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais. Also man kann die Freiheit erwerben, aber wiedergewinnen kann man sie nicht, wenn man es einmal abgegeben hat. Und die Art und Weise, wie die Freiheit aufgegeben wird, das ist eben Verstrickung in so eine Komplizenschaft. Mit den Intentionen eines anderen. Das nächste Mal werden wir dieses Thema ein bisschen genauer besprechen. Das kann auch sehr abstrakt analysiert werden. Jede Art von Verstrickung in die Intentionen eines anderen ist für Rousseau von übel. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und auch, wenn man das ein bisschen bedenkt, eine sehr radikale Auffassung. Dieser Spruch über die Freiheit, der sagt eben, dass dieser Vorgang oder Prozess der Verstrickung irreversibel ist. Aber die Skizzen, die ich Ihnen da damals gegeben habe, wie ich Ihnen das schon beschrieben habe, die waren natürlich sehr, sehr grob. Das war ja nur das hat ja auch nicht den Zweck gehabt, Ihnen die Sache, um die es da geht, zu erklären, sondern ein bisschen etwas über sein Verständnis von Natur zu sagen. Und diese Übergänge, die ich da überdünnt habe, das möchte ich dann jetzt eben ein bisschen genauer beschreiben. Sie werden von Rousseau auf verschiedenen Ebenen beschrieben, auf verschiedenen Abstraktionsebenen, könnte man sagen. Die am offensichtlichsten relevante Perspektive in dieser ganzen Sache ist natürlich die notwendige Gesellschaftlichkeit. Das Problem, wenn man solche Stellen liest, wie das vorher mit der Totalvereinzelung, mit Freiheit als totaler Vereinzelung, das Problem ist Gesellschaftlichkeit. Die Erhaltung der Gattung setzt offensichtlich dieser Art von Egoismus eine Grenze. Gibt es eine Sozialität ohne Familie, ist zum Beispiel so mal eine Frage. Da haben wir ja schon ein bisschen was bei den Bachofen gehört, aber das kann hier natürlich nicht relevant sein. Also ob diese Phase der allgemeinen Promiskuität, die da bei Bachofen am Anfang steht, schon ein möglicher stabiler sozialer Zustand wäre, ob man die überhaupt als einen sozialen Zustand beschreiben soll. Solche Überlegungen fehlen übrigens bei Bachofen, nicht? Das ist ganz typisch. Bachofen ist kein Systemtheoretiker und der denkt über Gesellschaft nicht der ist kein Luhmann. Der denkt nicht über Gesellschaft nach unter dem Gesichtspunkt der Stabilität oder der Erhaltung eines Systems in einer Umwelt, sondern was den interessiert, sind immanente Transformationen. Wie ist, egal ob man jetzt da sowas wie Bachofen denkt oder nicht, wie ist der Zustand der Familialität als solcher zu erklären? Ist das ein natürlicher Zustand oder nicht, das Existieren in Familie? Das sind alles prekäre Fragen. Oder noch spezieller, kann man die Familie ohne die Domestikation des Vaters denken? Und das sind Fragen, in deren Beantwortung oder wo sozusagen das explizite Stellen dieser Fragen oder das Nachgehen dieser Fragen, das ist ein Keim für Überlegungen, die dann zusammengefasst werden können unter dem Oberbegriff Kulturtheorie. Das ist das, worum es ursprünglich geht, wenn man sagt, es gibt eben dort nicht nur so eine Fantasie über den Naturzustand und eine politische Theorie und eine Affektentheorie bei Rousseau oder so, sondern das ist eine Theorie der Kultur. Und der Keim, wo sozusagen die Notwendigkeit einer solchen Theorie der Kultur sichtbar ist, das sind diese Art von Fragen. Aber es gibt auch epistemologische Perspektiven. Ich habe das vorher schon mal ganz kurz angedeutet. Zum Beispiel mit den Unterscheidungen oder mit den Zusammenhängen, die er herstellt zwischen dem Vergleichen, dem Neid und der Reflexion. Ich lese Ihnen da noch eine Stelle vor, die ist im zweiten Teil des zweiten Diskurs. Diese wiederholte Verwendung der verschiedenen Wesen in Bezug auf ihn selbst und der einen in Bezug auf die anderen, bla bla bla, musste im Geist des Menschen natürlicherweise die Wahrnehmungen bestimmter Beziehungen hervorrufen. Diese Verhältnisse, die wir mit den Wörtern groß, klein, stark, schwach, schnell, langsam, furchtsam, kühn ausdrücken und ähnliche Vorstellungen, die bei Bedarf fast ohne darüber nachzudenken verglichen wurden, brachten in ihm schließlich eine Art von Reflexion. Produisier enfin chez lui quelque sorte de Reflexion. Oder vielmehr eine mechanische Klugheit. Reflexion ist eine mechanische Klugheit. Eine Reflexion, eine mechanische Klugheit hervor, die ihm die notwendigsten Vorsichtsmaßnahmen für seine Sicherheit anzeigte. Also das ist wirklich so ein Versuch einer naturalistischen Begründung des Begriffs Reflexion. Und Reflexion ist der entscheidende Begriff oder gehört zusammen mit diesem Begriff der Comparaison, des Vergleichens. Und das Vergleichen, Reflektieren und Vergleichen, Sachen in Beziehung setzen, die Beziehungen abgelöst von den Sachen jetzt betrachten können und Vergleiche anstellen können zwischen verschiedenen, das ist sozusagen für ihn primär nicht so sehr wie zum Beispiel für John Locke oder für die Empiristen die Grundlage dafür, was Erkenntnis ist, sondern das ist für Rousseau die Grundlage von dem, was Neid ist. Das, ja, aber es ist sozusagen eine Es bleibt trotzdem eine epistemologische oder eine epistemische Perspektive in der Auffassung der Affekte, die er hat. Wir werden dann sehen, das ist auch nächstes Mal dann, dass man da richtig so einen Zusammenhang zwischen diesen Grundbegriffen Reflexion, Comparaison und Reconnaissance, die Anerkennung, vor allem die gegenseitige Anerkennung, wie die zusammenhängen. Das ist so, ja. Ja. Wie im Diskurs zum Beispiel, ein bisschen kann man das sehen auf einem Absatz ganz kurz danach. Durch die Erfahrung darüber belehrt, dass die Liebe zum Wohlbefinden die einzige Triebfeder der menschlichen Handlungen ist, also schon ein Produkt der Reflexion, diese Einsicht, ne? Sah er sich imstande, die seltenen Gelegenheiten herauszufinden, bei denen das gemeinsame Interesse ihn auf die Hilfe seiner Mitmenschen zählen lassen sollte, diesen einsamen Freien, und jene noch selteneren Gelegenheiten, bei denen die Konkurrenz ihn ihnen misstrauen lassen sollte. Im ersten Fall vereinigte er sich mit ihnen in einer Herde oder höchstens vermittels einer Art von freier Assoziation. Das ist ein sehr wichtiger theoretischer Begriff, freie Assoziation. Quelque sorte d'association libre. Die niemanden verpflichtete. Die freie Assoziation ist eine Assoziation, eine Kooperation ohne Verpflichtung und die nur so lange dauerte, wie das vorübergehende Bedürfnis das sie hervorgebracht hatte. Merken Sie sich das, auf diesen Punkt werden wir nochmal zurückkommen. Freie Assoziation, eine Art von gesellschaftlicher Verbindung in vorübergehender Kooperation, ohne Obligationen, ohne Weitergehen. Im zweiten Fall suchte jeder seinen, also wo das Misstrauen angebracht ist, versuchte jeder seinen eigenen Vorteil zu erlangen, sei es durch offene Gewalt, wenn er dies zu können glaubte, sei es durch Gewandtheit und List, wenn er sich als der Schwächere fühlte. Also was man hier sieht, sind erste Keime, was er hier beschreibt, das sind allererste Ansätze der Konstitution von wechselseitiger Interaktion, Kooperation könnte man sagen, minimaler Verbindlichkeiten, eine erste Form von Gesellschaftlichkeit, man könnte sagen eine erste Zäsur. Und das ist auch, das ist das, was Kultur heißt, das ist das Thema der Kultivierung, der Bildung einer Kultur. Also, ich lese Ihnen Ausbildung von gemeinschaftlichen Fähigkeiten und Ausbildung von Fähigkeiten in der Gemeinschaft stehen in der längeren Perspektive nach dieser ersten Zäsur. Jetzt lese ich Ihnen eine wichtige Stelle vor, wo er das selber sagt. Das war die Epoche einer ersten Revolution, welche die Gründung und die Unterscheidung der Familien hervorbrachte und eine Art von Eigentum einführte, woraus vielleicht schon viele Streitereien und Kämpfe entstanden. Da jedoch die Stärkeren wahrscheinlich die Ersten waren, welche sich Behausungen schufen, die zu verteidigen sie sich imstande fühlten, ist anzunehmen, dass die Schwachen es kürzer und sicherer fanden, sie nachzuahmen, als den Versuch zu unternehmen, sie aus diesen Behausungen zu vertreiben. Und was jene angeht, die schon Hütten hatten, so muss jeder wenig danach gedachtet haben, sich die Hütte seines Nachbarn anzueignen, weniger, weil sie ihm nicht gehörte, als weil sie ihm nutzlos für ihn war und er sich ihrer nicht bemächtigen konnte, ohne sich einem sehr heftigen Kampf mit der Familie auszusetzen, die sie bewohnte. Diese Epoche, die da einsetzt, in der sozusagen solche es Hütten gibt und in der es tendenziell so etwas Ähnliches wie Familien gibt und die ihre ersten Keime eben in solchen freien Assoziationen hat, das ist eine eigene charakteristische Phase in der kulturellen Entwicklung und die muss man scharf unterscheiden von der regelrechten Degeneration, die unsere Zivilisation kennzeichnet. Also das ist die Hauptsache, die ich Ihnen jetzt sozusagen mehr sage als in diesen ersten Stunden, wo ich nur gesagt habe, Naturzustand und raus aus dem Naturzustand. Die differenziertere Betrachtung dieser Übergänge ist eben eine Theorie der Kultur. Also das muss man ganz, ganz scharf unterscheiden. Da lese ich Ihnen auch, wo er sagt, dass man das unterscheiden muss, lese ich Ihnen auch eine Belegstelle vor, ist auch im zweiten Teil des Diskurs. Sehr, sehr charakteristisch, ja, also da müssen Sie genau sehen, das ist nicht jetzt sozusagen eine Gegenüberstellung von, einfach so eine grobe Gegenüberstellung Naturzustand, zivilisierter Zustand, sondern das bezieht sich auf diese zwei Phasen jetzt dann. Es muss bemerkt werden, dass die Anfänge der Gesellschaft und die zwischen den Menschen bereits etablierten Beziehungen in ihnen Eigenschaften erforderten, die von jenen verschieden waren, welche sie von ihrer anfänglichen Verfassung her besaßen. Das, da die Moralität in den menschlichen Handlungen aufzukommen begann und jeder, ehe es Gesetze gab, der alleinige Richter und Rächer der Beleidigungen war, die er erlitten hatte, die für den reinen Naturzustand geeignete Güte nicht mehr jene war, welche sich für die jetzt entstehende Gesellschaft eignete. Also der Mensch muss sich sozusagen in diesen Übergängen, muss sich der Mensch selbst transformieren. Die da geeigneten Qualitäten, bisher geeigneten Qualitäten, zählen jetzt nimmer mehr. Dass die Strafen mit dem Maß schärfer werden mussten, indem die Gelegenheiten zur Beleidigung häufiger wurden und dass der Schrecken der Rache den Zaum der Gesetze zu vertreten hatte. Obwohl die Menschen bereits weniger auszuhalten vermochten und das natürliche Mitleid schon eine gewisse Veränderung erlitten hatte, und jetzt passen Sie auf, muss doch diese Periode der Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten, da sie die rechte Mitte zwischen der Indolenz des anfänglichen Zustandes und der ungestümen Aktivität unserer Eigenliebe, Amour propre, hielt, so die glücklichste und dauerhafteste Epoche gewesen sein. Also was er als die glücklichste und dauerhafteste Epoche der Menschheitsgeschichte bezeichnet, ist eine, in der bereits ein Fortschritt der Kultivierung erzielt ist, in der aus diesen freien Assoziationen, aus vorübergehender und nicht verpflichtender Kooperation und dann schließlich den Ansätzen von Familienbildung und Sesshaftigkeit, dass sich da so eine Primitivgesellschaftlichkeit, aber eben noch ohne Gesetze, das ist der wichtige Punkt, ohne Gesetze etabliert. Und das muss die glücklichste und dauerhafteste Epoche gewesen sein. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr findet man, dass dieser Zustand, der am wenigsten in Revolutionen ausgesetzt ist, der beste für den Menschen war. Und dass der Mensch nur aufgrund eines unheilvollen Zufalls aus ihm herausgetreten sein muss, der sich zum allgemeinen Nutzen niemals hätte ereignen sollen. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Man kann vor allem seine politische Philosophie und die ganze Signatur seines Denkens erfasst man nicht in so einer groben Gegenüberstellung von Naturzustand und einem gesellschaftlichen Zustand, in dem es bereits gesetzliche Regelungen gibt. Das ganz Wesentliche, und das ist eben der Punkt, an dem sozusagen wirklich inhaltlich sich das bildet, was man Philosophie der Kultur nennen kann, ist eben das Studium von diesen Übergängen. Jetzt ist es aber so, also dieser Zustand der freien Assoziation, das sehen ja da auch wie da lesen Sie ja überall mit oder hören Sie überall mit, wie diese Gedanken bis in diese ganzen revolutionären und sozialistischen und marxistischen Ideologien später dann des 19. Jahrhunderts eingegangen sind. Jetzt will ich Ihnen aber Ihre Aufmerksamkeit gar nicht so sehr auf diese Story legen, die da erzählt wird, und ich will Ihnen auch nicht die Fortsetzung dieser Geschichte erzählen, sondern Sie auf einen formalen Aspekt hinweisen, nämlich wie er diese Geschichte erzählt. Und wie er diese Entwicklungen, die ja in einem bereits gesellschaftlichen Zustand stattfinden, wie er die immer noch ganz konsequent im Zusammenhang mit natürlichen Gegebenheiten denkt und eigentlich immer als abhängig von natürlichen Gegebenheiten und Umständen. Und da lese ich Ihnen jetzt, paraphrasiere ich Ihnen eine berühmte Stelle aus einem anderen Werk, aber Sie finden natürlich im zweiten Diskurs da auch eine ganze Menge, aber das ist eine sehr, sehr berühmte Stelle aus dem Essay über den Ursprung der Sprachen. eine kleine Publikation, die aber viel Aufmerksamkeit gefunden hat in den letzten Jahrzehnten, also gegen Ende des 20. Jahrhunderts bereits durch die vielen Reflexionen und Überlegungen, die Jacques Derrida darauf verwendet hat. Da sagt er Folgendes. Es gibt eine Beziehung zwischen den Bedürfnissen, eine grundlegende Beziehung zwischen den Bedürfnissen des Menschen und den Hervorbringungen der Erde, von der Art, dass es genügt, dass Menschen auf der Erde sind, dass sie überhaupt bevölkert ist und alles du subsist und alles erhält sich, alles kann sich erhalten. Denn bevor die Menschen angefangen haben, durch ihre eigene Arbeit, also durch eigene Tätigkeit, durch Arbeit, einfach, hat man damals gesagt, immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen zwischen sozusagen auspendelnden Zuständen. Also, da kommt er dann nachher, bringt er als ein Beispiel den Bau von Kanälen zur Sicherstellung einer konstanten Bewässerung von größeren bevölkerten Landstrichen und so, ne, wo man sich unabhängig macht von Überschwemmungen und Dürren. Ne, also durch die eigene Erfindungskraft und Arbeit schaffen die Menschen sozusagen so ein Equilibrium, so eine Erhaltbarkeit. Bevor die Menschen das getan haben, hat die Natur selber dafür gesorgt, sagt er da. Und zwar hat die Natur, das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, und zwar hat die Natur dafür gesorgt, durch die Veranstaltung von Katastrophen. Das ist deswegen ein interessanter Gedanke, weil der heute auch in der Ökologie eine große Rolle spielt. Bei der Beurteilung, bei der prinzipiellen Beurteilung und auch bei der Art der Auseinandersetzung mit großen Waldbränden und solchen Sachen. Zum Beispiel tritt dieser Gedanke immer wieder mal in den Vordergrund. Ne? Also bis zu welchem Grad man regulierend eingreifen soll oder muss, um solche sozusagen quasi Naturkatastrophen zu verhindern oder nicht. Und bei ihm ist der Gedanke so, dass er sagt, dass die Natur hat immer wieder sozusagen riesige Veranstaltungen, die sie selbst erzeugt hat, riesige Entwicklungen, die sie selber hervorgebracht hat, sozusagen zunichte gemacht mit einem Schlag und dadurch dafür gesorgt, dass sozusagen immer wieder was Neues entsteht und in diesem immer wieder was Neuem besteht der Ausgleich. Weil, sagt er, hat einen Gedanken von einer fatalen Entropie der Natur. Weil wenn die Natur nicht immer wieder durch solche Katastrophen durchgegangen wäre, sagt er, wäre alles so, wie sagt er da, dann hätten die großen Spezies alle kleineren verschlungen. Und die ganze Welt wäre von nichts anderem besiedelt als von irgendwelchen riesigen Bestien und Bäumen. Also sozusagen die Artenvielfalt, ja? Die Artenvielfalt ist etwas, was die Natur sozusagen durch Katastrophen in seiner Theorie erzeugt. Und wenn es keine Katastrophen, keine Einschnitte gäbe, dann wäre alles sozusagen ins Grün kollabiert. Sozusagen ein totales Grün kollabiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann an dieser Stelle, also in der Natur selber gibt es diese gegensätzlichen Verrichtungen und Arbeiten und Tendenzen und das übernehmen dann eben bis zu einem hohen Grad die Menschen. Dann beschreibt er das ein bisschen. Sehr wichtig ist, dass er eben grundsätzlich immer einen Unterschied macht zwischen zwei verschiedenen Typen von Weltgegend, also zwischen den Trockenen und denen, die nicht trocken sind. Also viel von seinen Theorien ist eben auch sehr, sehr zielsicher auf trockene Gegenden orientiert oder muss vor dem Hintergrund sozusagen eines trockenen Klimas verstanden werden. Da kommt ein entscheidender Punkt. Die Kommunikation unter den Menschen. Also was ich Ihnen ja jetzt, wofür diese Stelle ein Beleg sein soll, ist ja, wie er diese Transformationen von Gesellschaftlichkeit, die auch selbst Transformationen des Menschen sind, dass er die immer in Zusammenhang mit natürlichen Gegebenheiten erklärt. Und da kommt jetzt ein springender Punkt, da kommt folgender Gedanke. Wenn die Menschen immer nur in, das ist jetzt ein Metagedanke zu dem, was ich vorher beschrieben habe, mit dieser Sache mit den Katastrophen der Natur und mit der menschlichen Kunstfertigkeit, auf einer nächsten Ebene. Wenn die Menschen immer nur in fruchtbaren Gegenden und Ebenen gelebt hätten, also immer nur in einer Art von Paradies gelebt hätten, dann wären sie im Prinzip immer in einer relativen Vereinzelung geblieben. Dann wären sie nie über einen sehr einfachen Zustand dieser freien Assoziation und sozusagen sehr, sehr reduzierter Familialität hinausgegangen. Warum? Wenn es genügend solche Ebenen, weil sie dann kein Bedürfnis gehabt hätten, miteinander zu kommunizieren. Dann wäre, das ist jetzt sozusagen eine Erweiterung dieses Gedankens der Autarkie. Ne? So wie der Einzelne, der Einzelne und seine Freiheit als autark gedacht wird, so wird jetzt sozusagen eine Mini-Familie oder Mini-Quasi-Familie als autark gedacht. Und solange die genug haben und solange es keinen äußeren Grund gibt, bleiben die, wo sie sind und bleiben die, wer sie sind und scheren sich nicht um die anderen. Und wenn irgendwelche anderen kommen und wollen ihnen was wegnehmen, dann entsteht eine Auseinandersetzung, die ein natürlicher Vorfall ist, aber nicht das ganze System sozusagen auf eine neue Basis stellt. Dann werden die entweder kaut oder man unterliegt halt und die nehmen dann die Suppe weg, die gerade am Herd köchelt. Na, verstehen Sie ungefähr? Das ist sein Gedanke. So würde es nie zu einem Fortschritt kommen. Der Fortschritt in der Gemeinschaftsbildung findet statt aus einer Nötigung durch die Natur heraus in trockenen Gegenden oder in Gegenden, wo eben nicht so viel Überfluss da ist und wo sozusagen die Menschen gezwungen sind, was miteinander. In der trockenen Gegend sind die Menschen gezwungen, einen Brunnen gemeinsam zu nützen, auch wenn sie sonst nichts miteinander zu tun hätten. Aber sozusagen sein Ideal, was sozusagen die Kommunikation wirklich erzwingt, das ist das Leben auf einer Insel. Also nach seiner, wo der Mensch herkommt, ist eine Frage, die ist was anderes. Aber wo die Zivilisation herkommt, das ist Mallorca. Also so eine kleine Insel, wo sie einander nicht auskönnen. Und dort, wo sie einander nicht auskönnen, entweder weil sie einen gemeinsamen Brunnen benutzen müssen oder wo die Insel so klein ist, dass man in 2 Stunden mit dem Auto von einem zum anderen ist, dann müssen sie anfangen, miteinander zu reden. Und so entstehen die Sprachen. Da müssen sie anfangen, miteinander zu reden. Da geht es nicht nur darum, gemeinsam zu reagieren auf irgendwas oder so, sondern da müssen sie miteinander reden. Und da beschreibt, da kommt jetzt ein ganz, ganz berühmter Absatz. Aber in den trockenen Gegenden, wo es nicht genug Wasser gab, außer bei den Brunnen, da war es eben notwendig, sich zusammenzufinden, um solche Brunnen zu graben und sich in ihrer Nutzung abzusprechen. Das war der Ursprung der Gesellschaft und der Sprache in den warmen Weltgegenden, in den klimatisch warmen Gegenden. Hier bildeten sich die ersten Familienbande, Lien de famille. Hier gab es die ersten Begegnungen zwischen den Geschlechtern. Also da beschreibt er jetzt dann so, wie sie sich am Abend beim Brunnen finden und dann erkennen die zärtlichere Gefühle in sich selbst und in den anderen und dann fangen sie an, miteinander zu tanzen und zu singen und legen sich hinter die Büsche und solche Sachen halt. Und so bildet sich da Da gibt es die ersten La Sephir, Le Premier Fête, die ersten Festlichkeiten. Das Fest ist natürlich auch so eine entscheidende Institution für eine fortgeschrittene Gesellschaftlichkeit. Nicht? Also wenn es nicht mehr nur um die Arterhaltung oder sowas geht, sondern darum Kultur. Sie, an jedem einzelnen Schritt sehen Sie ja diese verschiedenen Themen, die bis zum heutigen Tag eben die Themen einer Theorie der Kultur ausmachen. Die Theorie der Kultur bei Rousseau schiebt sich an eine Stelle, wo sie eben epistemologische, politische und moralische Aspekte sozusagen zusammennäht in einer gewissen Weise für eine bestimmte, für einen bestimmten Erklärungszweck. Da wurden die Stunden nicht mehr gezählt und so weiter, da hat man nicht mehr auf rein natürliche Abläufe, Tag und Nacht geachtet und so weiter. Une ardente jeunesse, oubliée par degré, sa férocité. Da wurde die Wildheit sozusagen überwunden oder vergessen. Nicht? Das ist für ihn sozusagen der Ursprung, der eigentliche Ursprung der Sprache. Jetzt will ich nur schauen, dass ich nicht vergesse, ob ich da noch irgendwas ganz was Wichtiges weiter vorlesen wollte. Nächstes Mal werden wir darauf eingehen, aber ich sage das auch jetzt schon. Da entstehen, also man sagt, zärtliche Beziehungen der Zärtlichkeit, die Geschlechter, was man so Geschlechterliebe oder das Wahrnehmen der Geschlechtlichkeit und diese Sachen. Das tut er hier platzieren, nicht schon vorher. Ja? Und da entsteht das, da entstehen Beziehungen, von denen er sagt, dass man sie mit dem Wort Liebe, gegenseitige Liebe charakterisieren kann. Aber das ganz Entscheidende in dieser Theorie ist, dass gleich ursprünglich mit der Liebe die Eifersucht da ist. Das ist sehr wichtig für ihn. Es gibt keine Liebe, es gibt keine Konzeption von dieser Art von Liebe bei Rousseau, in die nicht schon die Eifersucht hinein gemischt wäre, weil es sich hier bereits um Beziehungen handelt, in denen die Schätzung des anderen für mich selbst in mein eigenes Selbstbild eingeht. Und damit haben wir nicht mehr diesen Egoisten. Können Sie sich an die Stelle erinnern, die ich Ihnen vorgelesen habe? Es ist jetzt 40 Minuten her ungefähr, von dem, der nur selbst sein eigener Richter ist, der keinen anderen kennt, der jeden anderen so sieht, wie er ein Tier einer anderen Art sehen würde, wie ein Krokodil und nicht wie einen anderen Menschen oder so, und dem das wurscht ist. Der kennt den anderen nicht. Und jetzt haben wir einen Zustand, in dem für die Meinung, die ich von mir selber habe, wichtig ist, was die anderen über mich denken. Und damit hat, ohne das ist nicht vorstellbar, was Liebe ist, ohne diese Teilung der Perspektiven, aber darin ist von Anfang an der Keim, und nicht nur der Keim, sondern auch schon die ganze Sache selbst, der Eifersucht drinnen. Zugleich mit diesen Jugendlieben, könnte man sagen, mit dieser Liebe der Jugend der Menschheit und Liebe der jungen Menschen zueinander, ist zugleich auch immer schon die Konkurrenz, die Streiterei, der Zwist da. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt bei ihm. Also Natur, hier die Wasserknappe, das sind natürlich, ich meine, was da seine Quellen sind, das ist ein großes Durcheinander. Ich bin kein Rousseau-Kenner oder alles andere als ein Rousseau-Spezialist, aber solche Stellen sind natürlich wert, genau interpretiert zu werden auf ihren historischen und literarischen Hintergrund. Einerseits natürlich einige von diesen berühmten Essays von Montaigne spielen eine sehr, sehr große Rolle bei ihm. Aber natürlich auch bei den Brunnen ist völlig klar, dass da die Bibel eine zentrale Referenz ist. Nicht? Also wo auch immer die Frauen gefunden werden, indem man zu den Brunnen geht, wo die das Wasser holen. Ne? Die Frauen holen das Wasser und die Männer holen die Frauen dort, ne? Ab. Oder schicken wen hin, der sie ihnen dort abholt, wenn sie mächtig genug sind. Also, aber worum es mir jetzt geht, das ist dieser Naturalismus, nicht? Naturalismus, das, diese Fortschritte in der Kultivierung, in dem Status von Gesellschaftlichkeit, haben immer was zu tun mit natürlichen Umständen, werden von natürlichen Umständen her erklärt. Was ist ein Mensch? Na, eben nicht, auf keinen Fall ist das zu beantworten durch seine Definition wie animal rationale. Was ein Mensch ist, ist auch nicht einfach Natur gegeben, so und so. Die Natur hat da etwas gemacht und das ist jetzt ein Mensch. Und so wird es immer bleiben. Aber nur im Zusammenhang mit der Natur und mit der Entwicklung, mit den Unterschieden, die die Natur selbst schafft, nur in diesem Zusammenhang ist es erklärbar. Die Gesellschaftlichkeit ist nicht etwas frei Erfundenes aus der Reflexion heraus, auch nicht Gott gegeben, sondern in und von der Natur erzwungen. Und sehr, sehr wichtig in diesem Ganzen ist natürlich sehr, sehr wichtig und von großem Einfluss auf die Romantik und auch auf die weitere Philosophiegeschichte natürlich, ist der Gedanke der Entwicklung. Dass dieser Vorgang als ein Entwicklungsvorgang gesehen werden muss. Der Mensch wird zu dem, was er als Mensch ist, als was er sich begreifen muss, in einem Prozess, in dem er sich nicht völlig freiwillig, aber doch selbst transformiert. Und das ist eben wieder genau das, was dieses Wort Kulturleistung bezeichnet. Insbesondere ist die Vernunft, wie man hier gesehen hat, bei dieser Stelle über Reflexion und das Vergleichen und so, insbesondere ist die Vernunft eine Frucht solcher Entwicklung und nicht das Erste, was einer solchen Entwicklung vorausgeht oder gar dasjenige, was eine solche Entwicklung steuert. Vernunft ist nicht dasjenige, was diese kulturelle Entwicklung steuert, sondern ist selbst etwas, was innerhalb dieser Entwicklung verstanden werden muss. Also da gibt es natürlich dann jetzt wieder spezielle Facetten. Man könnte sagen, was für eine Konzeption, vor allem in diesem Übergang von diesem Primär-Egoismus, von diesem Autarkie-Egoismus zu so einem gesellschaftlichen Zustand, wo ich meine Identität schon in der Vorwegnahme der Reaktionen anderer mir vorstelle. Was ist in Hinblick auf eine solche Entwicklung, was bedeutet da Subjektivität jetzt eigentlich? Nicht? Was heißt die Subjektivität? Das sind sehr, sehr interessante Fragen. Was heißt, mich zu mir selbst zu bilden? Was heißt, mich selbst finden? Und so weiter. Nicht? Also sehr natürlich der obligate Vergleich ist hier natürlich diese Dreiecksbeziehung. Einerseits zu Descartes, der so ein Unternehmen des zu mir selbst zu findens vorführt in den Meditationen, zu dem er sich ja in Konkurrenz sehen muss, aber sie haben beide einen gemeinsamen Anhang, auf den sich beide positiv beziehen, natürlich in Augustinus, wo man sagen muss, also bei Descartes findet das Ich sich selber, aber es findet sich eben nur in der Vernunft zunächst einmal und nur allein und muss dann sozusagen noch zusätzliche Hilfsmittel suchen und erbitten, so quasi, um sich in einer Welt finden zu können, während bei Rousseau eine ähnliche Strategie der Reduktion oder der Rückführung zu mir selbst als einem in der Natur existierenden direkt führt. Eine Stelle, ich lese jetzt nur, das ist jetzt ein Mini-Exkurs, nur zwei Minuten, ein Mini-Exkurs, eine Stelle, die eben eine von denen, die Derrida besonders interessiert haben in diesem Essay über den Ursprung der Sprachen, die aber auch in unserem Zusammenhang interessant ist, weil sie zeigt, wie die Rolle der Ratio des Vergleichens und so weiter relativiert wird von Rousseau. Das ist so eine Stelle, wo er sagt, das ist ein Aspekt seines Denkens, den wir nicht behandeln können eigentlich, also was er so über Rhetorik und Sprache, Dichtung und Musik geschrieben hat. Wo er die These vertritt hinsichtlich des Begriffs Metapher, die sogenannte metaphorische Bedeutung immer einen Primat hat vor der literalen. Also dass die Übertragung eigentlich in der umgekehrten Richtung geht, als man normalerweise annimmt. Die Translation du Sens, also die Metaphorik, die rhetorische Figur ausmacht, und da vertritt er eben die These, dass die figürliche Bedeutung immer primär ist. Das ist so ein Beispiel. Der Mensch, also jetzt wieder dieser Einzelgänger da, dieser autarke Einzelgänger, geht spazieren und es begegnet ihm ein anderer, womöglich auf einem Pferd oder sowas. Ne? Und weil er ja keinen Spiegel hat und so weiter und so, weil er eben so ein Einzelgänger ist, ist er völlig baff. Der kommt ihm gigantisch vor. Ne? Und das ist ein Riese. Ne? Jetzt. Also der andere ist ein Riese, ein Gigant, Chien. Wenn er mehr Erfahrung gemacht hat, dann erkennt er, dass das so einer ist wie er. Aber nicht ein Riese. Ne? Und dann hat er für das, was er ist und was der andere ist, den Namen Mensch. Dann ist er nicht mehr ein Riese. Also so wie, denken Sie zurück an die Giganten und an die Titanen in der griechischen Mythologie oder so. Ne? Oder in der Genesis gibt es auch so irgendwie so ein Kapitel ganz am Anfang, so eine Epoche, wo auf einmal irgendwelche Riesen da waren. Ne? Und die waren zuerst, also das, was wir, wo wir sagen, das ist in Wirklichkeit, ist es ein Mensch, war zuerst einmal das, was wir sagen, dass er nicht in Wirklichkeit war, nämlich ein Riese. Ja? So ein mythologisches Wesen. Das Figürliche ist zuerst und durch die Reflexion und durch die Vergleichung und durch die Verstandestätigkeit entsteht sozusagen die literale Referenz eigentlich. Also das nur so ein Beiseite gewesen. Worum es mir wirklich gegangen ist, hier, das ist die Sache mit dem Naturalismus. Also was man eben zum Beispiel ganz typisch an dieser Unterscheidung, das ganz wesentlich für seine Theorie der Entstehung der Vernunft und so, ist es wesentlich, obwohl uns das lächerlich erscheinen würde, ist es wesentlich, dass man zwischen wasserarmen und wasserreichen Gegenden unterscheiden kann. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also, ja, die Sprache wird nicht unabhängig davon erfunden, wie viel Wasser es auf der Welt gibt und in der Gegend, in der man sich gerade befindet. Da steckt natürlich auch ein gewisser Relativismus jetzt schon drinnen. Ein Ansatz zu einem gewissen Relativismus steckt in dieser Naturgebundenheit der kulturellen Entwicklung drinnen. Aber wie gesagt, was wir bis jetzt beschrieben haben, das ist ein Zustand der Sozialität, in dem es aber noch keine Nationen und keine Gesetze gibt. Das ist der wichtige Punkt. Das ist noch nicht, das ist eine Zwischenstufe. Die zweite, es braucht eine zweite Umwälzung, die in den eigentlich zivilisierten Zustand führt. Und das ist ja bekanntlich, ich lese Ihnen da aber auch die Stelle kurz vor, das ist ja bekanntlich die Erfindung von Metallurgie und Ackerbau. Nicht? Das sind die Gründe oder das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, den Übergang in den wirklichen zivilen, durch Gesetze geregelten gesellschaftlichen Zustand. Die Metallurgie und der Ackerbau waren die beiden Künste, die eine Erfindung diese große Revolution hervorbrachte. Jetzt schaue ich, was will ich Ihnen da vorlesen? Er sagt da, schwierig herauszufinden, wann oder wo da das Eisen echt gefunden worden ist. Aus der Bebauung des Grund und Bodens, also der Ackerbau, folgte notwendig seine Aufteilung und aus dem Eigentum war es einmal anerkannt, die ersten Regeln der Gerechtigkeit, also Gesetzlichkeit. Denn um jedem das Seine zu geben, muss jeder etwas haben können. Da die Menschen außerdem begannen, ihre Blicke in die Zukunft zu richten, hier sehen Sie wieder die Rolle der vorwegnehmenden Imagination, und alle sahen, dass sie einige Güter zu verlieren hatten, gab es niemanden, der die Repressalie für das Unrecht, das er einem anderen zufügen konnte, nicht für sich selbst zu fürchten hatte. Dieser Ursprung ist umso natürlicher, also es ist ein natürlicher Ursprung des Nichtnatürlichen. Dieser Ursprung ist umso natürlicher, als es unmöglich ist zu begreifen, wie die Vorstellung des Eigentums aus etwas anderem als der Handarbeit entstehen könnte. Denn man vermag nicht zu sehen, was der Mensch beisteuern kann, um sich die Dinge anzueignen, die er nicht geschaffen hat, außer seiner Arbeit. Also das sind jetzt dann natürlich Gedanken, die ganz, ganz eine entscheidende Rolle spielen, die fast, wie soll man sagen, Gelenk für Gelenk in der Philosophie Hegels zum Beispiel wiederkehren, und was wir noch besprechen werden, und dann natürlich auch bei Marx oder bei den ganzen, in der ganzen nachhegelianischen Philosophie. Allein die Arbeit, die dem Bauern ein Recht auf das Produkt des Feldes gibt, das er bestellt hat, gibt ihm folglich ein Recht auf den Boden, zumindest bis zur Ernte und so von Jahr zu Jahr und so weiter. Und so entsteht eben sowas wie Recht. Um diese Fortsetzung der Geschichte kümmern wir uns jetzt nicht. Das lasse ich ein bisschen, also zumindest bis nächste Stunde, und in der übernächsten Stunde werden wir uns um diese Aspekte ein bisschen kümmern. Jetzt möchte ich Ihnen etwas über Herder, über Johann Gottfried Herder sagen. Der war eben derjenige, der den Spirit dieser Art von Naturalismus, die ich da bei Rousseau beschrieben habe, in der deutschen, an die deutsche Philosophie oder an die deutsche Kultur vermittelt hat. Hauptsächlich eben, Hauptquelle ist dieses, sind diese Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Ich lese Ihnen da ein paar Sachen vor, und Sie werden ja gleich sehen, wo da die Zusammenhänge sind. Wir werden aber auch über ein paar Differenzen sprechen. Also gleich ein ganz wichtiger Punkt, das ist, weiß nicht wo, na, da habe ich jetzt nicht, aber da sehen Sie auch diesen Antirationalismus oder diese Skepsis gegenüber dem Rationalismus sofort. Man hat sich die Vernunft des Menschen als eine neue, ganz abgetrennte Kraft in die Seele hineingedacht, die dem Menschen als eine Zugabe vor allen anderen Tieren zu eigen geworden und die also auch, wie die vierte Stufe einer Leiter nach den drei untersten, allein betrachtet werden müsse. Und das ist freilich, es mögen so große Philosophen sagen, als da wollen, philosophischer Unsinn. Das sagt ein Mann, dessen ganze philosophische Bildung entscheidend und von A bis Z eigentlich von Kant geprägt gewesen ist und der brav mitgeschrieben hat in den Vorlesungen von Kant, der sagt jetzt das. Ne? Philosophischer Unsinn, sagt er zu dieser Vorstellung, dass die Vernunft was wäre, was extra zu allen anderen Fähigkeiten, die wir haben, nicht reduzibel gegenüber allen anderen Fähigkeiten in uns hineingelegt worden sei. Aber er dagegen: alle Kräfte unserer und der Tierseelen sind nichts als metaphysische Abstraktionen, Wirkungen. Also nichts mit dieser ganzen Fakultäten, Psychologie und Philosophie bei Kant, Kompetenzen, Philosophie, das sind alles nur Abstraktionen. Sie werden abgeteilt, weil sie von unserem schwachen Geist nicht auf einmal betrachtet werden konnten. sie stehen in Kapiteln nicht, weil sie so, das ist alles Kant-Kritik natürlich, ne? Sie stehen in Kapiteln nicht, weil sie so kapitelweise in der Natur wirken, sondern ein Lehrling sie sich vielleicht so am besten entwickelt. Sehr bösartig, ne? Dass wir gewisse ihrer Verrichtungen unter gewisse Hauptnamen gebracht haben, zum Beispiel, und jetzt kommt auch wieder so eine Reihenfolge von Begriffen, die Kant in zwei Abhandlungen ganz genau in dieser Reihenfolge behandelt hat, Witz, Scharfsinn, Fantasie, Vernunft, ist nicht, dass wenn je eine einzelne Handlung des Geistes nötig wäre oder möglich wäre, wo der Witz oder die Vernunft allein wirkt, sondern nur, weil wir in dieser Handlung, in dieser oder jener komplexen Handlung, am meisten von der Abstraktion entdecken, die wir Witz oder Vernunft nennen. Zum Exempel Vergleichung oder Deutlichmachung der Ideen. Überall aber wirkt in Wirklichkeit die ganze unabgeteilte Seele. Konnte ein Mensch je eine einzige Handlung tun, bei der er völlig wie ein Tier dachte, so ist auch durchaus gar kein Mensch mehr, gar keiner menschlichen Handlung mehr fähig. Ja, haben Sie das, den Spirit? Ne? Also, Vernunft, Rationalität ist was, was, wenn man das als eine bestimmte Kompetenz betrachtet, nur eine Abstraktion ist. Das ist nicht, dass diese eine Kompetenz in uns vorhanden, sondern das ist eine Abstraktion, die wir von einer komplexen Einstellung zu unserer Umwelt oder von einer komplexen Handlung in unserer Umwelt machen, wenn wir einen bestimmten Aspekt davon hervorheben wollen. Und das ist etwas, was sich in uns als handelnden Wesen im Zusammenhang mit allen diesen anderen Kompetenzen entwickelt. Das ist der entscheidende Gedanke hier. Würde ich da noch was anderes vorlesen? Nein. Ich lese Ihnen dazu auch noch eine andere Stelle vor, die auch sehr, sehr, sehr schön diese rationalismuskritische Seite beleuchten kann. Nicht nur Philosophen haben die menschliche Vernunft als unabhängig von Sinnen und Organen zu einer im ursprünglichen reinen Potenz erhoben. Also nicht nur Philosophen haben die Vernunft so verselbstständigt gedacht, sondern auch der sinnliche Mensch wähnt im Traum seines Lebens, er sei alles, was er ist, durch sich selbst worden. Erklärlich ist dieser Wahn, zumal bei dem sinnlichen Menschen, bei den Philosophen schon viel schwerer. Ne? So wenig ein Mensch seiner natürlichen Geburt nach aus sich entspringt, so weniger ist er im Gebrauch seiner geistigen Kräfte ein Selbstgeborener. Also das ist immer eine natürliche Entwicklung, ein gewisser Holismus, könnte man sagen, ist da. So könnte man diese Einstellung nennen. Also, und im Großen, also nicht in dieser psychologischen Perspektive, sondern in der großen Perspektive ist es auch so. Die Kulturgeschichte, was, wenn dieses Buch sozusagen ein Ursprung von Kulturgeschichte ist, die Kulturgeschichte der Menschheit wird erzählt als ein Naturprozess. Aus dem nicht intentionalen Wirken von physischen Kräften und von, also wie zum Beispiel diese Katastrophen, von denen Rousseau spricht, oder solche Sachen wie die Wasser. Versorgungssituation. Etwas Besonderes bei Herder, ein bisschen im Unterschied, wo man sehen kann, dass da ein Unterschied, ein, wie soll man sagen, nicht eine Differenz oder ein Widerspruch, sondern einfach eine zusätzliche Spezifikation da am Werk ist, dass Herder eben, das wird oft übersehen, wenn man da so von diesen Klimatheorien und so spricht, eben nicht nur klimatische Faktoren dafür wesentlich hält, sondern vor allem auch geologische Bedingungen für den Prozess der Kulturation für wesentlich hält. Und das Wichtigste dabei für Herder ist der Begriff oder ist das Phänomen des Gebirges. Die Erde ist primär Gebirge, gekennzeichnet oder strukturiert durch Gebirge. die großen Bergketten, jetzt kommt ein Zitat, sind das Gerippe, an dem und zu dem sich das Land, also die Gegenden, ja, gebildet hat. Noch ein Zitat, so hat also die Natur mit den Bergreihen, die sie zog, wie mit den Strömen, die sie herunterrinnen ließ, die rinnen von den Bergen herunter, die Ströme, das ist sehr wichtig. Also die Berge haben eine Priorität vor dem Wasser, das ist der Unterschied zu Rousseau. Bei Rousseau ist sozusagen das Wasser ein elementarer oder primärer Bezugspunkt in der Natur für Kulturation und bei Herder wird vor das Wasser noch der Berg geschoben. So hat die Natur mit den Bergreihen, die sie zog, sowie mit den Strömen, die sie herunterrinnen ließ, gleichsam den rohen, aber festen Grundriss aller Menschengeschichte und ihrer Revolutionen entworfen. Nicht? Das ist schon eine sehr, sehr markante, sehr, sehr profilierte Aussage. Ich lese Ihnen die wichtigste Stelle vor, die ich da gefunden habe in den Ideen zur Philosophie der Geschichte. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Allein das Inhaltskapitel ist schon eine sehr, sehr lesenswerte Sache. Ja? Das Inhaltskapitel von diesem Buch, Geschichte der Menschen. Erstes Buch, erster Abschnitt. Unsere Erde ist ein Stern unter Sternen. Das geht bis Seite 65. Zweites Buch. Unser Erdball, das Pflanzenreich, Pflanzen und Tiere, das geht bis weiß ich wohin, geht es über die Erde und über die geologisch-klimatischen Verhältnisse als solche. Der Mensch hat einen späten, wenn auch wichtigen, Auftritt. Also, diese eine Stelle. Kurz, die großen Bergstrecken der Erde scheinen so wie der erste Wohnsitz, so auch die Werkstätte der Revolutionen und der Erhaltung des menschlichen Geschlechts zu sein. Wie sie der Erde Wasser verleihen, verliehen sie ihr auch Völker. Die Völker kommen von den Bergen. Wie sich auf ihnen Quellen erzeugen, springt auch auf ihnen der Geist des Muts und der Freiheit, wenn die mildere Ebene unterm Joch der Gesetze, der Künste und Laster erliegt. Da sehen Sie auch diesen Gedanken. Die mildere Ebene, die den Überfluss hat, ne? Da steckt natürlich schon sehr viel ideologisches Potenzial drinnen. Also von der Erde springt auch auf ihn der Geist des Muts und der Freiheit, und hupft von den Bergen herunter, ne? Sozusagen, wenn unten für alle da so nur mehr koksen und in die Bars herumsitzen. Noch jetzt ist die Höhe Asiens der Tummelplatz von großteils wilden Völkern. Und wer weiß, zu welchen Überschwemmungen und Erfrischungen künftiger Jahrhunderte sie da sind. Also das entscheidend Moderne liegt in dieser Rolle der Gebirge. Das ist der Gebirge als Ursprung der Gewässer müssen Sie auch in Kontrast sehen mit der klassischen Mythologie, die da an diesem Punkt von Rousseau eigentlich noch gar nicht angetastet wird, nämlich, dass alle Ströme in Wirklichkeit Nachfahren des Okeanos gewesen sind, der um die Erde herumfließt. Also das antike Bild von dem Zusammenhang der Gewässer war, dass der Okeanos sozusagen der Urstrom ist und der geht um die ganze Erde herum und von dem stammen alle anderen Flüsse und Ströme ab, wie etwa, ich lese vor, 21. Buch der Ilias, doch keiner vermag mit Zeus und Kronion zu kämpfen. Gleich ihm wähnt sich auch nicht der mächtige Gott Achelous, noch des Okeanos Kraft des tiefhin strömenden Herrschers, welchem doch alle Ströme und alle Fluten des Meeres, alle Quellen der Erde und sprudelnden Brunnen entfließen. Also da ist sozusagen, das sind alle Wässer auf der Ebene aufgeteilt und kommen alle von so einem Urwasser her, das auf dieser Fläche sozusagen wie ein Ring außen rundherum liegt um die Scheibe. Das ist sozusagen, natürlich hat Rousseau das nicht geglaubt, aber er hat sozusagen keine Alternativtheorie entwickelt. Aber Herder hat eine Alternativtheorie entwickelt, dass die Ströme und dass das Wasser eben von den Bergen kommt. Das ist unter dem Einfluss, zweifellos unter dem Einfluss von Herder, wirklich akzeptiert worden. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich gebe Ihnen da nur zwei sehr willkürlich herausgerissene Zitate. Das eine aus einem Gedicht von Friedrich Hölderlin. Also das ist ja noch zeitnah. Hölderlin hat Herder auch einmal getroffen persönlich in den 90er Jahren. Die vierte Strophe des Gedichts Stuttgart, natürlich nicht ohne Grund. Groß ist das Werden umher. Dort von den äußersten Bergen stammen der Jünglinge viel, steigen die Hügel herab. Quellen rauschen von dort und 100 geschäftige Bäche. Also da kommen die Jünglinge, die das Geschäft und die Aktivität bringen, kommen von den Bergen herunter. Nicht zufällig ein Stuttgart-Gedicht, weil das ja zwar nicht so furchterregende Berge, aber immerhin eine Stadt von Hügeln ist. Ein anderes Zitat aus einem sehr, sehr viel späteren Buch, schon am Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1854 zum ersten Mal erschienen, von einem gewissen Bernhard Cotta, mit einem Titel und übrigens auch einem Inhalt, der schon zeigt, in welche Richtung sich diese ganzen Gedanken auch entwickeln lassen, vor allem der Titel Deutschlands Boden, sein geologischer Bau und dessen Einwirkungen auf das Leben des Menschen. Da heißt es auch, da kommt auch so ein ganz typischer Gedanke, den Sie jetzt mit mir auf Rousseau zurückführen können, eigentlich über Herder auf Rousseau zurückführen können. Also das ist ein sehr interessantes Buch von diesem Cotta übrigens. Da steckt sehr, sehr viel an Anregung drinnen. Aber auch hier dieses Argument, die besonders fruchtbaren Gegenden haben keine besonders hohe Bevölkerung, keine Industrie und sind konservativ. Die besonders fruchtbaren Gegenden, weil es da keinen Anreiz gibt, sozusagen Kommunikation und Verkehr zu entwickeln. Also Kommunikation und Verkehr kommen von oben. Das, eine sehr interessante Sache bei diesem Buch von diesem Cotta ist übrigens, also das ist jetzt natürlich auch nur eine Fußnote, sind eben die Beziehungen, die er zwischen Geologie und dem Bau, dem geologischen Bau einer Gegend auf der einen Seite und den Mobilitätsstrukturen, dem, was er Verkehr nennt, herstellt. Das ist sehr, sehr interessant. Der hat also eben zum Beispiel schon so hydraulische Analogien für Verkehrsflüsse, sehr modern in einer gewissen Weise. Der Verkehr gleicht im gewissen Grad einer Flüssigkeit, welche sich nach hydraulischen Gesetzen bewegt. Er senkt sich überall von den Höhen in die Tiefen herab, umgeht die höchsten Spitzen, überschreitet Gebirge an ihren tiefsten Einsenkungen, strömt in bestimmten, teils vorgefundenen, teils selbst geschaffenen Betten und sammelt sich in den großen Becken der Länder und so weiter. Und er hat dann auch so richtige Fantasien sozusagen über den Zusammenhang von wie soll man sagen, natürlichen Gegebenheiten, Erdbau und so weiter, Ozeane und so weiter, die man zwischen dem und Ökonomie die wirkliche Vorbilder dieser grundlegenden Ideen zur Geopolitik bei John Halford Mackinder dann geworden sind. Also so und natürlich dann auch in der Nazizeit, also bei dem Ratzel eine enorme Rolle gespielt haben mit diesen ursprünglichen geopolitischen Vorstellungen. Sachen, die heute eine unglaubliche Renaissance erleben. Also Spekulationen über diesen Zusammenhang zwischen solchen geologischen Fakten, Verkehr und Ökonomie und Kriegswesen. Was Sie lesen, also das waren nur zwei Beispiele sozusagen für die Wirkung dieser Rousseau-Herder-Ideen. Was Sie lesen müssen oder lesen mussten, und dazu sage ich jetzt noch was von Herder, ist ja diese Abhandlung, diese berühmte Abhandlung, Preisschrift da über den Ursprung der Sprache. Da sage ich Ihnen jetzt auch noch ein bisschen was dazu, recht geschwind. Sie haben sie alle gelesen, oder? Bereits. Das ist ja auch im Tutorium, haben Sie darüber geredet, oder? Noch nicht? Na, dann werden Sie, oder? Nein, natürlich. Ja, also ich meine, das ist wirklich ein toller Text. Sie müssen ja alle diese Texte lesen, aber den müssen Sie ganz besonders lesen. Also, über den Ursprung der Sprache. Das Wichtige ist, dass er hat da so eine zweigleisige Theorie oder sagen wir so eine gabelartige Exposition seiner Theorie. Er exponiert seine Theorie so auf einer Gabel. Einerseits gibt es so etwas wie eine Sprache der Empfindung, die eine unmittelbar natürliche Sprache ist. Also indem wir als Naturwesen da sind, haben wir sowas wie eine Sprache. Und zwar haben wir das genau in demselben Sinn, wie es auch die Tiere haben. Sprache der Natur für jede Gattung extra. Das ist eine Sprache der Emotionen und des Ausdrucks. Und auch er verwendet hier, Sie denken zurück an die Antaios-Geschichte, das Wort mütterliche Sprache. Er sagt nicht einfach nur mütterliche Sprache. Diese Sprache funktioniert mit, wenn man, es ist schon eine Vergewaltigung, wenn man in diese Sprache so eine Kategorie wie die Kategorie Wort hineininterpretiert. Aber wenn man das tut, dann gibt es da wenig Wörter und trotzdem einen enormen Ausdrucksreichtum, der sich aus den jeweiligen Kontexten heraus ergibt. Also zusammenfassend wollen wir diese unmittelbaren Laute der Empfindung, solche Sachen, wollen wir diese unmittelbaren Laute der Empfindung Sprache nennen, so finde ich ihren Ursprung allerdings sehr natürlich. Er ist nicht bloß nicht übermenschlich, sondern ganz offenbar tierisch. Das Naturgesetz einer empfindsamen Maschine. Maschinell. Nein, so, gut. Daraus, das ist jetzt der Punkt, wo sich das gabelt, daraus kann das, was wir die menschliche Sprache nennen, nicht entstanden sein. Kann daraus nicht entstanden sein. Ja, ganz wichtig. Also es gibt sozusagen so eine natürliche Sprache, der Empfindungen, empfindsame Maschine, hübscher Ausdruck, ne? Und daraus kann die menschliche Sprache nicht entstanden sein. Das ist für ihn der Grund wesentlicher Einwände, also nicht nur, aber vor allem einmal auch für uns interessant, gegen Rousseau. Das ist auch in einer gewissen Weise berechtigt, also im zweiten Diskurs, gibt es ja da auch tatsächlich eine Stelle, wo Rousseau das sagt und darauf bezieht sich er da offensichtlich. Also der sagt ja da, die Vögel zwitschern und sowas Ähnliches machen die Menschen auch, so auf die Art. Nicht? Also, knurren und so. Daraus kann die menschliche Sprache nicht entstanden sein, aber in Übereinstimmung, also mit der Preisfrage, die da gestellt worden ist, die Sprache ist deswegen auch noch lange nicht göttlichen Ursprungs. Herders Theorie über den Ursprung der Sprache macht sozusagen eine unabhängige Voraussetzung. Wenn man die Theorie, man kann die Theorie auch anders erklären, aber ich glaube am besten, wenn man sie verstehen will, diese Theorie, ist, dass man das als unabhängige Voraussetzung einführt, nämlich diese Grundannahme, das so dessen, was man nennen könnte, der Instinktschwäche des Menschen. Herder prägt da einen Begriff, der ganz, ganz wichtig ist, in der Geschichte der Wissenschaften geworden, von der Sphäre des Tiers. Also jede Tiergattung hat eine eigene Sphäre. Das ist sehr schwierig zu erklären. Also heute glaubt jeder, man versteht das genau. Das ist eben genau der Begriff, der dann seit Uexküll Umwelt heißt. Ne? Die Umwelt des Tieres. Oder wir verwenden auch diesen Begriff Lebensraum. Aber es ist natürlich in Wirklichkeit ein schwieriger Begriff, weil damit gemeint ist, so, das ist ein teleologischer Begriff, ne? aber skeptisch teleologischer Begriff. Das ist so ein bisschen... da ist eine Art von Übereinstimmung oder Anpassung gedacht. Ne? Jedes Tier stimmt in seinen Reaktionsmöglichkeiten, in seinen Bewegungsmöglichkeiten, in seinen Möglichkeiten, eine Sozialität zu bilden, mit einer bestimmten Art von Natur. Aber in Wirklichkeit ist das nicht ein besonderes Klima oder so, sondern das ist ein besonderer Aspekt von einer Gegend oder von einer Region, der da relevant ist, überein und ist dort sozusagen hineingesetzt. Und der Mensch hat so eine Übereinstimmung nicht. Die Tiere haben jeweils eine Sprache, diese natürliche Sprache, in der sie mit dieser Umwelt und miteinander kommunizieren. Und dann sagt Herder, welche Sprache, also die Bienen zum Beispiel typischerweise oder wie dann später untersucht worden ist, die Graugänse, welche Sprache außer der vorherigen mechanischen Emotionensprache hat denn der Mensch so instinktmäßig, als jede Tiergattung sie hat, in und nach ihrer jeweiligen Sphäre? Die Antwort ist kurz, keine. Und eben diese Antwort entscheidet. Also Herders Theorie über den Ursprung der Sprache kann man in einem Aperçu zusammenfassen und sagen, der Mensch hat Sprache genau deswegen, weil er keine hat. Der Mensch hat die menschliche Sprache, diese besondere menschliche Sprache hat er, weil er eben keine Sprache hat. So wie die Ameisen oder die Bienen oder die anderen Gattungen ihre Sprachen haben, so hat der Mensch keine Sprache. Das heißt, und weil der Mensch keine Sprache hat, hat der Mensch die Sprache, die er hat, selber erfinden müssen. Er hat sie selber erfinden müssen, weil ihm keine gegeben war. Drum ist die menschliche Sprache etwas, was zwar erfunden ist, vom Menschen erfunden ist, aber nach diesem prinzipiell rousseauistischen und von Herder angeeigneten Prinzip etwas, was unter Anstiftung, unter einem Druck der Natur erfunden werden musste. Weil der Mensch, wenn er die Sprache nicht erfunden hätte oder nicht erfunden haben könnte, nicht imstande gewesen wäre, sich überhaupt als Gattung zu reproduzieren. Und da schlägt jetzt diese Idee ein mit dieser grundsätzlichen Instinktschwäche, die man eben dann zusammenfasst, diese Auffassung her, dass mit diesem Leitbegriff, mit diesem Verständnis des Menschen als Mängelwesen. Der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Tieren dadurch, dass er, wenn er auf die Welt kommt, nicht lebensfähig ist. Weil er nicht, also wenn eine Kuh auf die Welt kommt, dann dauert es 5 Minuten und das Ding ist da und steht auf seine 4 Haxen und schaut sich um, wo es was zu essen gibt. Und wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dauert es im Schnitt, glaube ich, 23 Jahre, bis er im Stand ist. So, aber es dauert sehr lang. Ne? Also es bindet sozusagen die Erhaltung des Lebens der Neugeborenen erfordert sozusagen beim Menschen einen kollektiven Aufwand, eine unglaubliche Bindung sozusagen von Energie, Kreativität und Arbeit genau nur auf die Aufzucht. Und dieser Zwang zur Kooperation, der da besteht, in dieser konstitutionelle Unangepasstheit des Menschen an eine Umwelt, das ist es, was es nötig macht, sich sozusagen so ein Medium zu erfinden. Und dieses Medium, Sprache, dieses so erfundene Medium, das ist jetzt aber eben, das ist der zweite springende Punkt, nicht an einen bestimmten Zweck angepasst, sondern das ist sozusagen ja jetzt was frei ist, was ja stabilisiert werden muss. Das müssen Sie sich wirklich, am besten ist, man stellt sich wirklich so vor, wir hätten keine Sprache, wir würden immer nur so dahin gehen und essen und trinken und so und hätten keine Sprache und dann kommt jemand und sagt oder bringt uns den Gedanken nahe, wer sagen kann das ja nicht, ne? Erfinden wir uns eine. Da wissen wir ja noch gar nicht, was das ist. Verstehen Sie? Da weiß man ja noch gar nicht, was das ist, eine Sprache. Also, das heißt, diese Sprache der Menschen ist von Anfang an eine, die nicht auf den Zweck einer bestimmten Kommunikation mit einer bestimmten Umwelt oder mit bestimmten Auslösern oder Reizen der Umwelt verbunden ist, sondern von den Menschen selber modelliert wird. Ja? Die Erfindung der Sprache ist etwas, was fortdauert, was langsam dahin geht und was natürlich dann die Kulturleistung schlechthin ist. Und was, also ich sehe ja, dass ich da heute nicht ganz fertig wäre mit dem, was ich Ihnen erzählen will, darum habe ich mich auch da so von meinem Text irgendwie ein bisschen emanzipiert, aber und was im Nachhinein. Also es ist eine Not, eine erzwungene Erfindung. Es ist eine erzwungene Erfindung, die aus diesem Mängelcharakter heraus erklärt werden muss. Also er hat auch schon ein paar Sachen, die dann viel später erst theoretisch ausgearbeitet worden sind, hat er schon sozusagen als Ideen da, zum Beispiel das mit dieser konstitutionellen Frühgeburt, dass der Mensch einfach zu früh auf die Welt kommt und solche Sachen. Diese sozusagen nicht auf eine bestimmte Situation geeichte Sprache, das ist es, was sich im Nachhinein als ein unermesslicher Vorteil erweist. Das ist das, und da sagt er, an diese Freiheit der Sprache, dass diese Sprache sozusagen alles kann, was man ihr an neuen, also dass für diese Sprache immer wieder neue Aufgaben erfunden werden können und mit jeder kommt sie zurecht. Das ist das, was er Vernunft nennt. Also er verwendet hier nicht so sehr das Wort Vernunft, sondern er hat einen speziellen Ausdruck dafür, Besonnenheit, sagt er. Was den Menschen charakterisiert, ist Besonnenheit. Das heißt, dass man als Mensch sozusagen von dem, was notwendig ist, von der Befriedigung, von Bedürfnissen, von der Erreichung von notwendig gewordenen Zielen und so weiter, Abstand nehmen kann. Abstand nehmen kann und sozusagen was überlegen kann, unabhängig. Also auch Wege, zum Beispiel bei der Erfindung von Werkzeugen oder so, Wege überlegen kann, Alternativen überlegen kann, Wege überlegen kann, die sich als nicht gangbar erweisen oder die sich nicht im ersten Anlauf als gangbar erweisen oder Projekte überlegen kann in der Entwicklung von Werkzeugen oder von Technologien, die sich erst nach einer sehr, sehr langen Frist realisieren lassen und auszahlen und so weiter. Verstehen Sie ungefähr, in welche Richtung das geht? Nächstes Mal lese ich Ihnen ein paar Stellen vor von dem Philosophen Arnold Gehlen aus dem 20. Jahrhundert, der sich sehr stark sich hat inspirieren lassen von dieser Mängelwesen-Theorie von Herder. Und der genau diesen Effekt, der für diesen Effekt sozusagen, dass das, wie sagt man, das Rettungsmittel, das so quasi der bayerische Hilfszug, was da kommt, wir haben die Sprache erfinden müssen. Die Sprache ist etwas Erfundenes, aber sie ist aus natürlichen Gründen, musste sie erfunden werden, dass sich dieses Mittel sozusagen als der Grund der Überlegenheit erweist. Der hat dafür diesen Ausdruck sekundäre Zweckmäßigkeit geprägt. Eine Zweckmäßigkeit, die sich nicht im direkten Zugriff auf einen Zweck, sondern die sich gerade über die Zwecklosigkeit, über die Zweckfreiheit sozusagen dieses Mittels herstellt, weil das eine höhere Ebene, eine höhere, Herder verwendet dann auch so ein Wort wie Plastizität sozusagen der menschlichen Kultur und Sozialität ermöglicht. Also da bin ich jetzt nicht ganz fertig geworden, das mache ich Ihnen dann in 2 Wochen, weil nächste Woche ist entfällt. Und dann sprechen wir über die andere Seite dieser Sache, nämlich mehr über diese Geschichte, was soll das eigentlich heißen, bei Rousseau, dass Kommunikation sowas Gefährliches ist und insbesondere die Liebe so quasi das Gefährlichste ist, worauf man sich überhaupt eingelassen haben kann, weil jeder hat sich schon irgendwie darauf eingelassen, wenn er in unserer Kultur ein Mensch geworden ist und wie diese wie das rezipiert worden ist, insbesondere in der frühidealistischen Philosophie bei Hegel und also vor allem bei Hegel. Für heute machen wir Schluss, haben wir genau 1,5 Stunden absolviert.